Also herzliche Grüße aus Satzung, vor allen Dingen von meiner Frau, die hat das extra nochmal betont. Die muss leider heute arbeiten und die Omis wollen ja auch sonntags was essen. Also irgendjemand muss das machen. Ja, also wenn ich sehe, welche Möglichkeiten heutzutage Jugendliche haben, dann das hängt mit der Wende zusammen. Meine mittlere Tochter studiert in Regensburg, dort lebt sie auch mit ihrem Mann. Und tja, das gab es zu meiner Zeit nicht. Da sind wir nicht mal so besuchsweise hingekommen. Und ich möchte mal eine kleine Begebenheit auch von ihr erzählen. So eine Weilchen her. Da klingelte mal sonnabends früh das Telefon. Und meine Frau hat dann gleich den Hörer weitergereicht zu mir und gesagt, das ist eine Sache für dich. Meine Tochter war da ziemlich aufgelöst. Ich habe gemerkt, dass da auch Tränen flossen. Früh aufgestanden, Dusche verstopft, Notdienst angerufen und er kam auch gleich und da hat sie so einen Zettel unterschrieben, Auftragszettel, und als er dann fertig war, hat er noch einen Preis reingeschrieben. Und ich habe extra am Anfang gesagt, dass sie Student ist, da weiß man, dass da Geld schon sehr knapp ist. Und dann stand auf dem Zettel plötzlich irgendwas über 1000 Euro. Ungefähr 10 Minuten hat es gedauert. Und nun hatte sie alles Mögliche versucht und der letzte Anker war jetzt der Papa. Vielleicht weiß der was. Und das ist eine Sache, ich denke, das haben viele von euch auch schon irgendwo diese Erfahrung gesammelt. Wenn die Kinder so ganz klein sind, dann haben sie ein Urvertrauen in ihre Eltern. Papa und Mutti, das sind die Größten, die wissen alles, die kennen alles. Wenn ich ein Problem habe, dann können die mir helfen und kein Problem, da mal hinzugehen und zu fragen. Das lässt aber im Laufe des Lebens nach. So in der Pubertät ist es dann so schlimm, dass man sagt, mit meinen Eltern kann ich da nicht hingehen, da muss ich mich ja schämen. Aber irgendwann, so ab 20, denke ich, dann sagen die dann, mit den Leuten kann man doch was anfangen. Ja, und dieses Stückchen Urvertrauen, was da noch da wieder zutage trat, um das soll es heute mal gehen, ein Stück. Und zwar ein Bibeltext, wo wir das sicher auf den ersten Blick nicht vermuten würden. Und ich habe diesen Text überschrieben, ein Tisch in der Wüste, gedeckt mit Brot der Engel. Hat jemand schon eine Idee, was das für ein Bibeltext ist? Schlagen wir uns das Matthäusevangelium auf und ich möchte es zu Anfang lesen. Im 4. Kapitel steht die Begebenheit. Und ich lese hier ab Vers 1. Nach der revidierten Fassung. Also Matthäus 4, Vers 1. Hier berichtet uns der Evangelist. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus spricht zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Diese Predigt lässt sich ja, oder dieser Text lässt sich ja sehr leicht gliedern, in drei Teile, ist hier also eine leichte Aufgabe. Und ich habe das erste überschrieben, pragmatische Selbsthilfe oder grenzenloses Vertrauen. Bei Bibeltexten ist es immer wichtig, dass man auch den Gesamtzusammenhang sieht. Und da müsste man nochmal ins dritte Kapitel hineinblicken. Und hier berichtet uns ja Matthäus von der Taufe Jesu. Und als Jesus dann aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Also dieser Geist Gottes spielt hier eine wesentliche Rolle. Und diese Begebenheit hier in der Wüste steht im ganz engen Zusammenhang damit. Und wir haben das ja auch gelesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Bei Markus wird es im Deutschen so übersetzt, danach wurde Jesus vom Geist gedrängt. Man müsste eigentlich sogar sagen getrieben. Das wäre die bessere Übersetzung noch. Der Geist Gottes treibt Jesus in die Wüste. Aber, und das steckt hier nicht drin, Jesus ist noch Herr seines Willens. Er hätte also auch Nein sagen können. Mache ich nicht. Aber er gibt diesen Drängen des Geistes Gottes nach. Jedenfalls ist der Geist Gottes, Gott selbst, der Initiator dieser Begebenheit. Dann heißt es ja, dass er 40 Tage und 40 Nächte dort gewesen ist und gefastet hat und ihn sehr hungerte. Nun könnte jemand sagen, die ganze Sache ist irgendwie inszeniert. Das ist extra alles so geplant und ein Stück Theater, was uns hier vorgespielt wird. Ist das so? Jesus wird jedenfalls in diese menschenleere Einöde westlich des Jordan-Grabens getrieben und dort gab es eigentlich nicht viel zu essen. Also ich war noch nicht in Israel, aber ich habe mich da belesen. Ich denke, Touristen werden dort auch nicht hingeführt, aber dort, wenn man da hingeht, da findet man nichts zu essen oder fast nichts. Aber, und ich glaube, das muss man hier auch festhalten, es ist nicht so, dass es gar nichts zu essen gab. Es ist vielleicht so wie manche katholische Heilige, die man so kennt, die dann jahrelang nichts mehr gegessen haben. So ist es hier nicht bei Jesus. Ich will das mal in ein Beispiel auch noch begründen. Im Matthäus Kapitel 11 wird geschrieben, Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank. Wenn man diesen Vers für sich sieht, dann der ist völlig ohne zu essen und zu trinken ausgekommen. Wenn man den Parallelbericht liest, dann bei Lukas, in Lukas 7, da heißt es, Johannes der Täufer, der weder Brot aß noch Wein trank. Also die Nahrungsmittel der Zivilisation fehlten dort. Und an anderer Stelle wieder finden wir ja, was der Mann gegessen hat, Johannes. Wilden Honig, das geht ja noch. Ich weiß nicht, wer Heuschrecken schon mal gegessen hat. Also mein Schwager hat es schon gemacht. Da hat die sich auf den Grill gelegt, hätten angeblich gut geschmeckt, aber naja, ich bin nicht so Freund davon. Jedenfalls von diesen Dingen hat sich auch Jesus ernährt. Es fehlen eben Brot oder die Nahrungsmittel der Zivilisation. Und wenn er da, ich weiß jetzt nicht, welche Jahreszeit das war, gab es natürlich mal weniger und mal mehr. Man könnte da also schon manchmal auch bloß mit ein paar Kräutlein auskommen müssen. Wenn es Gott war, der Jesus dahin geschickt hat, welche Absicht verfolgt er hier mit Jesus? Was ist die Intention dieser ganzen Sache, die wir hier lesen? Jesus selbst sagt einmal, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Sobald Jesus also öffentlich wirksam wurde, war auch der Satan zur Stelle. Natürlich, selbstverständlich. Und als Jesus getauft war, war der Zeitpunkt gekommen, für Satan sehr aktiv zu werden. Das, was Gott wollte, musste verhindert werden, irgendwie. War natürlich sein Ziel. Und wenn wir da mal ins Alte Testament blicken, dann ist dieser Bericht des Hiob mal so etwas, wo man mal ein Stück hinter die Kulissen gucken kann. Wo der Satan vor Gott erscheint und da einfordert, dass er mit Hiob da was unternehmen kann, um ihn da mal nicht bloß ein bisschen zu ärgern, sondern vielleicht sogar vom Glauben abzubringen. So ähnlich darf man sich das sicher ja auch vorstellen. Natürlich ist, ich hatte es schon am Anfang gesagt, das ist kein billiges Theater, was hier gespielt wird, sondern das ist sehr realitätsnah. Wenn man also 40 Tage hier in der Wüste lebt, dann kommt massiver Hunger auf, bin ich ganz sicher. Dann lechzt man danach, mal wieder was Ordentliches zu essen. Das ist also eine wirkliche Versuchung. Jesus war wirklich sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Das klingt ja so, wie als würde Satan hier das in Frage stellen, ob Jesus überhaupt Gottes Sohn ist. Aber man muss leider sagen, das ist auch hier sehr unglücklich übersetzt. Richtiger übersetzt wäre hier, da du ja Gottes Sohn bist. Oder vielleicht auch, wenn du schon Gottes Sohn bist. Das passt doch nicht zusammen. Ein Sohn Gottes, der hungert und kein Brot hat. Er braucht ein bisschen Stein zu nehmen und wo ist das Problem? Musst du dir das wirklich antun? Ein hungernder Gottessohn, das ist doch nur schwer vorstellbar. Das kann man doch nur schwer den Leuten zu verkaufen. Was soll denn das sein? Der Schöpfer des Universums ist kurz vorm Verhungern. Worin liegt dann aber die Versuchung hier an dieser Stelle? Oder was ist der wahre Inhalt dieser Versuchung? Jesus ist ja als dieser Nachkomme Evas auf diese Welt gekommen. Denn schon mitten im Sündenfall hatte Gott einen Heilsplan und hat gesagt, einer deiner Nachkommen, das wird dieser Schlangenzertreter sein, der dieser Schlange den Kopf zertritt. Also sprich ein Mensch. Und Jesus kommt hier auf diese Erde als dieser Mensch, als wahrer Mensch. Deshalb hat er auch Hunger und Durst. Der Gebrauch dieser göttlichen Kraft, der zweifelsfrei in ihm war. Wir sehen das ja zum Beispiel bei der Speisung von vielen Menschen. 5000 Leute hat er mal gespeist. Hätte er für sich natürlich genauso unproblematisch machen können. Aber diese Kraft durfte er nicht zur Erhaltung seines eigenen Lebens einsetzen. Er konnte anderen damit helfen, aber nicht sich selber. Er war ja Mensch. Wenn er diesen Weg als wahrer Mensch gehen will, soll, wenn er dieses Erlösungswerk, was Gott ihm aufgetragen hatte, auch zu Ende bringen will, dann war das ein No-Go, das geht nicht. Er wäre hier, und das ist wirklich auch das Hinterhältige, was Satan hier macht, er wäre hier aus dieser Abhängigkeit von Gott herausgetreten. Genauso wie der Teufel selber das ja auch gemacht hat. Ich will selber mein eigener Herr sein. Ich will nicht mehr von diesem Gottvater abhängig sein. Die Verwendung von Wundern, von dieser göttlichen Macht, ist für Jesus also praktisch unmöglich für sich selbst. Das kann er nicht machen. Und ich denke, das wird jetzt auch noch deutlich, die Antwort, die Jesus gibt. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und hier ist nicht gemeint, Bibel lesen oder Predigt anhören. Dieser Vers, auf den Jesus hier Bezug nimmt, steht in 5. Mose 8. Und da heißt es, und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Aus dem Mund Gottes gehen schöpferische Worte hervor, und dieses Mahn hat Gott durch ein Wort geschaffen. Das gab es auf dieser Erde nicht. Das haben die Israeliten auch nirgends gefunden. Oder das müsste nicht freigelegt werden, sondern Gott sprach und dieses Mahn fiel vom Himmel. Dieses Wort Gottes ist diese lebensschaffende Kraft. Und darauf vertraut Jesus auch. Gott wird mir Leben, wenn er mir Leben zuteilt, auch Brot zuteilen zu seiner Zeit. Ich vertraue ihm. Grenzenlos. Auch wenn es schon sehr eng ist mit meinem Hunger. Und sehr schwierig schon. Ich springe mal kurz zum Ende des Textes. Und dieses Vertrauen, was Jesus da in seinen Vater hat, das lesen wir ja dann auch in Vers 11. Und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Und dieses Wort für dienen ist der Tischdienst. Also deshalb auch meine Überschrift. Also ich Mir kam das ja ein bisschen mystisch vor, so mitten in der Wüste ein Tisch, wo Jesus sitzt und Brot isst und Wein trinkt und Engel bedienen ihm. So könnte man sich das vorstellen. Noch ein kurzer Blick, 3 Jahre später. Und da wird es nochmal ganz deutlich. Das ist eine, denke ich, eine sehr gute Parallele zu dieser ersten Versuchung. Matthäus 27. Dieses Mal ist Jesus nicht in der Wüste, sondern am Kreuz. Er hängt am Kreuz. Ist auch wiederum eine sehr missliche Lage für ihn. Aber ungleich gefährlicher. Denn wenn da nichts passiert, dann wird er in Kürze oder in einigen Stunden sterben. Zweifelsfrei. Und hier berichtet dann der Evangelist, und die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und jetzt kommt das. Wenn du Gottes Sohn bist, und hier ist das anders, hier ist Jesu Gottes Sohnschaft echt in Zweifel gezogen von diesen Leuten, die das sagen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst. Also wieder diese Selbsthilfe. Jesus gerät auch hier wieder in diese Versuchung der Selbsthilfe. Dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Aber Jesus stirbt hier als wahrer Mensch. Das ist also für ihn keine Option. Natürlich hatte er als Gottes Sohn die Kraft, vom Kreuz einfach herunterzusteigen. Aber das wäre auch diese Selbsthilfe gewesen. Anderen hat er geholfen, sagen sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er hat auf Gott vertraut, so wie in der Wüste. Na, jetzt vertraut er auch wieder auf Gott. Und wo ist Gott? Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Die Versuchung ist hier natürlich ungleich größer als die in der Wüste. Aber diese Parallelen sind, denke ich, sehr deutlich erkennbar. Ein großer Unterschied besteht aber im Ausgang der Sache. Und das ist, denke ich, auch für unser Leben ganz wichtig. Ich war in der Wüste, da kommen dann diese Engel und haben dieses Brot serviert. Dieses Wunder ist geschehen. Hier am Kreuz hört man nichts von Gott. Jesus beklagt sich sogar: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl er ihm hier genauso vertraut und auf ihn hofft. Und sicher habt ihr das auch schon mal erlebt. Man vertraut auf Gott in einer schwierigen Situation, in einer misslichen Situation. Und es passiert so wie ein kleines Wunder. Und wir sind froh und dankbar, dass das so ist. Und dann gibt's zu einem anderen Zeitpunkt gibt's auch wieder eine schwierige Situation. Und wir freuen uns, dass wir Gott so vertrauen können. Aber es ist so, als würde Gott schweigen, als gäbe sie nicht. Und wir müssen da irgendwie durchkommen, ohne dass Gott wunderhaft eingreift. Riskantes Wagnis oder bedingungsloser Gehorsam, so ist die zweite Situation überschrieben von mir. Da könnte man ja denken, ja, jetzt kommen sie ins Disputieren über Schriftstellen, über theologische Inhalte. Jetzt sind 2 Theologen. Wer hat die besseren Argumente? Aber ich denke, darum geht es hier nicht. Es ist wiederum ein ernsthafter Versuch Satans, diese Gottesbindung, die Jesus mit seinem Vater hat, zu zerstören. Und es ist für uns Brüdergemeindler ganz schwierig, ich will das mal betonen, so einen Gedanken an sich heranzulassen, dass auch sowas scheitern kann. Können wir mal drüber nachdenken. Könnte das sein, dass Jesus auch scheitern könnte? Natürlich ist das möglich. Natürlich, sonst würde es der Teufel ja nicht versuchen. Wir dürfen ihn dann nicht als irgendwelchen Ziegenbock, der minder bemittelt ist, vorstellen mit ein paar Hörnern und was weiß ich. Das war einer der höchsten Engelsfürsten vor seinem Fall. Natürlich rechnet er damit, dass ihm das gelingt. Der Teufel nimmt ihn mit in die heilige Stadt, stellt ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Und hier verweise ich nochmal zu Hiob hin. Nicht wahr? Der Teufel ist jetzt nicht mal dieser nette Gesprächspartner, sondern er verfügt sogar über Jesus. Er kann ihn da einfach mitnehmen. Das gestattet ihm Gott, der Vater. Wir kennen das ja bei Hiob, der hat sich ja Satan auch beschwert. Ganz klar, dieser Hiob, dass der dich so unendlich liebt, du hast einen riesengroßen Zaum um ihn herum gemacht. Und dann sagt der Gott dort zu Satan, gut, ich gebe das alles in deine Hand, nur sein Leben, das du nicht an. Und dann legt er los. Welche Stelle das nun hier ist, diese Tempelzinne oder wie immer das auch übersetzt wird, darüber streiten die Theologen. Ich habe da auch allerlei gelesen und naja, am sympathischsten ist mir das, was Josephus da aufgeschrieben hat. Er beschreibt zwar nicht jetzt hier diesen Text, sondern er beschreibt eine Stelle, wo es so ein Riesenabgrund ist. Und zwar diese königliche Halle am Südrand. Und da formuliert er mit großen Worten, dass das nichts für Leute ist, die nicht schwindelfrei sind. Da geht's also ein paar hundert Meter, also, oder 200 Meter in die Tiefe. Und vielleicht ist es dort so eine Stelle gewesen. Ein anderer Historiker, Hegesippus, hat auch diese Stelle beschrieben, aber als die Stelle, wo der Herr und Bruder Jakobus hinabgestürzt wurde. Also nicht freiwillig hinuntergesprungen ist. Lassen wir es einfach mal so gelten. Es war sicher eine Stelle, wo man nicht einfach runterspringen konnte und dann noch gelebt hat. Sondern hier ist es so, dass der Versucher akzeptiert, Jesu Widerstand kann nur gebrochen werden durch Schriftbelege. Wenn ich das aus der Schrift belegen kann, dann okay. Ich habe mal einen Anruf gekriegt aus einer Nachbargemeinde. Da hieß es, bei uns ist der Siegfried Zimmer, musst unbedingt mal kommen. Das ist also das Beste, was es gibt. Irgend so ein Professor aus dem Süden. Ich glaube, Baden-Württemberg, Ludwigslust oder so ähnlich. Und habe ich mich mal ein bisschen belesen. Und ein schlimmer Irrlehrer. Ich habe dann auch mal mit dem Karl-Heinz von Heiden drüber geredet. Er hat gesagt, also dem Mann kann man wunderbar zuhören. Und das klingt alles plausibel und schlüssig. Aber bei ihm gab es weder Adam noch Eva, weder eine Auferstehung noch eine Jungfrauengeburt und was weiß ich alles. Und Gott ist sowieso ein Gott für alle. Ob Allah oder Yahweh oder wie er immer heißt, ist immer der gleiche und so weiter. Aber eben wunderbar verpackt und sehr schriftkundig. Vielleicht sogar jeden von uns da ein Stück überlegen. Trotzdem, knapp daneben ist auch daneben. Und wir stehen hier an so einer Stelle, wo der Teufel eben mit Schriftstellen der Meinung ist, Jesus dazu zu bewegen, dort hinunter zu springen. Psalm 91. Er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Was ist? Auf allen deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Klingt doch wunderbar. Voriges Jahr, da stand ich mit meiner Frau am Wohnzimmerfenster und da haben wir so hinübergeguckt zum Nachbarn. Und der Nachbar ist bei der Feuerwehr und der Höhenrettung. Der macht dort auch Ausbildung. Und ist ein Sicherheitsfanatiker. Also wenn man da nicht mit einem Seil gesichert ist, ab 2 Meter gibt's nichts. Aber auf seinem eigenen Haus gilt das alles nicht. Der steht da freihändig oben auf dem Giebel mit irgendeinem langen Stecken und schiebt den Schnee von seinen Solarzellen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, wir gehen weg, wir wollen gar nicht sehen, wenn der abstürzt. Und das ist tatsächlich passiert. Und er hatte, also, das haben alle gesagt, ganz, ganz, ganz viel Glück. Er läuft jetzt sogar wieder ein kleines bisschen. Er hat viel Metall in seinem Körper jetzt. Und Kopf kann er auch bis, glaube ich, noch 15 Grad drehen. Das wird auch so bleiben. Und so weiter und so fort. Und das sind vielleicht 6, 8 Meter. Hier bei Jesus über 100 Meter. wenn er dort in diesen Abgrund gestürzt wäre. Was ist denn das Fiese an dieser Versuchung hier? Und zwar setzt der Versucher genau an dem Punkt an, was Jesus gerade bewiesen hatte, dass er Gott vertraut. Genau an diesen Gottvertrauen. Die Leute, die Gott nicht kennen, die sollen mal schön die Treppe runterlaufen. Aber du kannst den besseren Weg gehen. Du springst. Gott wird dich auffangen. Du kannst sozusagen deinen Gottvertrauen noch ein i-Tüpfchen draufsetzen und zeigen, dass du ihm so sehr vertraust, dass du selbst etwas tust, was normalerweise kein Mensch überlebt. Wenn jemand Gottes Hilfe, Gottes Zusage gewiss sein darf, dann doch du als Sohn Gottes zuallererst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern, antwortet hier Jesus. Und diese Antwort Jesu deckt auch diesen Hinterhalt auf, den ihn der Teufel hier legt. Und er verweist hier wieder auf eine alttestamentliche Begebenheit. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn zu Massa geprüft habt. Lesen wir in 5. Mose 6. Und in 2. Mose 17 ist diese Begebenheit beschrieben, worum es hier geht und worauf Jesus Bezug nimmt. Die Israeliten hatten wieder mal, wie das bei ihren Wüstenwanderungen so üblich war, Wassermangel, aber diesmal war es sehr akut, hat man jedenfalls den Eindruck. Und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Und das Volk hat es jetzt satt. Das Volk geriet mit Mose in Streit. Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Der Mose sagt, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Wozu hast du uns überhaupt in die Wüste geführt? Also es werden jetzt Grundsatzfragen gestellt für den Israeliten. Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen, ist das böse Absicht. Das müssen wir doch vermuten. Und wer einmal die Wanderroute des Volkes Israel sich so vor Augen stellt, man könnte wirklich den Eindruck haben. Also die haben ja fast 40 Jahre gebraucht für eine Tour, wenn man es mal ganz schnell rechnet, was eigentlich in 11 Tagen zu schaffen gewesen wäre vielleicht. Also so ganz aus der Luft gegriffen sind die Vorwürfe gar nicht. Mose schreit zum Herrn und der befiehlt, dann sollst du auf den Felsen schlagen, das wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Mose wird hier vorgeworfen, dass er das Volk ins Verderben führt. Man vertraut der Führung des Mose nicht mehr, letztendlich auch nicht mehr der Führung Gottes. Das kennen wir ja auch in unserem Leben direkt übertragen, nicht wahr? Wir vertrauen ja auch der Führung Gottes, dass all das, was geschieht, nach dem Willen Gottes geschieht, dass er uns da Wege geebnet hat, wo wir gehen können. Gott versuchen bedeutet hier ungläubiges Zweifeln an seiner Gegenwart, ihm nicht mehr zutrauen, das Richtige zu tun. Wir müssen jetzt die Sache selbst in die Hand nehmen. Wir schreiben ihm das Gesetz des Handelns vor. Wir legen selber fest, wohin es geht, was wir tun. Es sei denn, Gott, du reagierst jetzt mal und zeigst dich. Also in gewisser Weise ein massiver Vertrauensverlust zu Gott. Und auch, ich will es mal so sagen, anstatt gehorsam und belassen Gottes Führung zu vertrauen, macht sich Ungeduld und Ungehorsam breit. Man gehorcht nicht mehr und wartet nicht mehr, was Gott führt, sondern wir machen das jetzt selbst, eigenmächtig. Nun ist natürlich die Frage, ich kann die nicht beantworten. Ich stelle sie trotzdem mal. Was wäre denn passiert, wenn Jesus gesprungen wäre? Man könnte mal abstimmen, wer dafür ist, dass Gott ihn auffängt oder... Ja, das ist eine rhetorische Frage, die hilft nicht viel weiter. Es wäre eine große Sensation gewesen dort vor den Tempelbesuchern. Hätte das seinen Messias-Anspruch erstmal so richtig in die Medien gebracht. Bildzeitung, wenn es die gegeben hätte, das wäre viele Tage vorne auf der Titelseite gestanden. Natürlich. Ich vermute mal, Jesus hätte damit, das wusste auch Satan, Gott förmlich gezwungen, ihn da aufzufangen. Unter Druck gesetzt. Er wäre aus der Spur raus, sich auf Gott zu verlassen und ihm gehorsam nachzufolgen, sprich den Weg zu gehen, den Gott ihm vorzeichnet, sondern er hätte hier eigenmächtig eine Abbiegung genommen. Aber was macht Jesus? Er steht zwar hier auch sozusagen ein bisschen unter Druck, weil Satan damit ja auch sagt, na, so ganz vertraust du deinem Gott doch nicht, nicht wahr? Sonst würdest du ja springen. Aber die andere Seite ist wohl die richtige, dass Jesus sich dazu entscheidet, gehorsam das zu tun, was Gott will. Und wir hatten das ja heute Vormittag auch schon gelesen. Das ist auch so eine Parallele in Gethsemane. Matthäus 26 steht das. Jesus kommt dort an die Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagt er zu ihnen, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Wenn das alles so sonnklar gewesen wäre, wäre natürlich diese Sache dort in Gethsemane überflüssig. Und auch wieder nur Theater. Aber, und das denke ich ist auch so, es ist Jesus eine echte Frage. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Zu gut Deutsch, vielleicht gibt es doch noch einen leichteren Weg. Muss das jetzt sein? Jesus geht dann noch ein zweites Mal hin und da wird auch deutlich, was eigentlich die Intention seines Handelns ist. Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Weil Gottes Wille ihn dorthin führt, nach Golgatha letztendlich, deshalb tut es Jesus. Nicht, weil er da so gerne hingeht, sondern weil das der Wille Gottes ist und er gehorsam ist. Dieser Sprung vom Dach der königlichen Halle ist aber für ihn keine Option. Das wäre konträr zum göttlichen Willen, auch wenn das sehr verlockend ist. Vielleicht so dieser kleine Umweg, diese kleine Abkürzung oder wie auch immer. Der letzte Punkt. Elegante Abkürzung oder uneingeschränkte Liebe, habe ich das überschrieben. Drei Dinge sind ja immer so was Vollständiges, Ganzes, nicht wahr? So haben wir auch den Eindruck. Das gehört irgendwie, drei Dinge gehören dazu und dann ist das was Endgültiges, was Vollständiges. Und auch diese dritte Versuchung hat zum Ziel eindeutig, dass Satan versucht, dieses Verhältnis, das Jesus zu seinem Vater hatte, zu zerstören. Irgendwie. Aber diesmal wählt er eine völlig andere Taktik. Zuerst sollte sich ja der Sohn selber helfen. Hilf dir selbst, mach dir das Brot. In der zweiten Versuchung ist es ja so, dass der Vater eingreifen soll. Spring da runter und dein Gott soll mal seine Hand ausstrecken und dich auffangen. Jetzt bietet sich Satan selber an mit den Möglichkeiten, die er scheinbar hat. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit. Viele haben schon überlegt, wo das ist. Gibt's eigentlich keine Stelle auf dieser Welt, wo man alle Reiche sehen könnte? Also wenn man das jetzt geografisch mal, wenn du im Himalaya stehst, dann durch die Erdkrümmung siehst du auch bloß ein kleines Stück der Welt. Also es funktioniert wahrscheinlich so nicht. Ich denke, es könnte auch eine Illusion gewesen sein, etwas, was der Teufel ihm hier vorgaukelt oder wie auch immer. Das müssen wir offen lassen. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Was ist das für ein Geschenk, was der Teufel ihm hier machen will und was ist der Preis dafür? Das klingt ja erstmal gut, nicht wahr? Jesus sagt mal, der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Herrscher dieser Welt heißt aber nicht, dass Satan sozusagen Besitzer dieser Welt ist. Das bleibt immer Gott. Gott ist der Herr des Universums und auch dieser Erde. Das meint hier aber etwas anderes. Herrscher dieser Welt meint, der Herrschaftsbereich des Teufels befindet sich in allen unerlösten Menschen. Man könnte ja eine ganze Menge Bibelstellen dazu bringen, die das unterstützen. Also jeder Mensch, der nichts mit Gott zu tun haben will, fällt in diesen Herrschaftsbereich des Teufels. Und das ist natürlich ein großartiges Angebot. Der Teufel bietet Jesus an, ich würde diesen ganzen Widerstand, den du hier zu erdulden hast von all diesen Menschen, würde ich dir dabei behilflich sein, das ins Gegenteil umzuwandeln. Und du könntest dein Reich ganz problemlos aufbauen. Die Menschen würden sich nicht mal dagegen stellen. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und Jesus hatte das ja selbst schon erlebt, schon als Säugling. Dieser Kindermord in Bethlehem, da zogen ja schon die Mörder aus, natürlich getrieben vom Teufel im Hintergrund, um Jesus umzubringen. Sein Vorläufer, der Täufer, wurde auch ermordet und so weiter. Wenn das alles ins Gegenteil umschlagen würde, dann hätte Jesus doch das Ziel erreicht, oder? Schöne Abkürzung. Ich denke hier an eine Abkürzung, die es bei uns gibt. Wenn der Straße nach Steinbach mal gesperrt ist, kann man durch den Wald fahren als Ortskundiger. Das kriegen dann aber auch andere mit. Da gibt's aber eine Stelle, das ist ja ein Waldweg, sind so ein bisschen die Spuren eingefahren und da guckt an einer Stelle in der Mitte so ein Stein raus. Wenn man das nicht weiß. Und die modernen Autos sind ja nun, außer ein paar SUVs vielleicht oder Traktor, der da gut durchkäme, dann hört man da ein Geräusch unten. Und ich denke mal, der Stefan würde dann wieder Arbeit kriegen. Die Rechnung wäre wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Also was ist der Preis für so eine Abkürzung? Und das ist scheinbar klein, wenn man das hier liest. Nur einen einzigen Akt der Anbetung. Ja. Einmal niederfallen und den Teufel anbeten, danach ist gut. Ich glaube, dann haben wir ein falsches Gottesbild, wenn wir das für möglich halten. Die Anbetung Gottes ist einzig ihm angemessen und niemand anders. Und das teilt er auch mit niemand. Der Teufel will hier letztendlich das Ziel, was er schon immer hatte, erreichen, wie einmal wie Gott sein. Und wenn ihn als den großen Gegenspieler Gottes sogar der Sohn Gottes anbetet, dann ist das für ihn ein wahrhafter Triumph. Und dafür gibt er gerne mal diesen Menschen preis. Natürlich, und das war schon immer auch das Problem des Volkes Israels, ihr Götzendienst, immer wieder haben die Propheten das den Israeliten deutlich gemacht, Gott teilt nicht seine Ehre mit irgendwelchen anderen. Es gibt nur 100%. Alles andere ist keine wirkliche Verehrung, Anbetung Gottes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinen Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte. Jetzt sagt Jesus eigentlich das, was die einzige Konsequenz scheint, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Jesus spaltet seine Liebe nicht, sondern er bringt einzig seine Anbetung seinem Gott und Vater ganz und vollständig. Nur ihm gebühren 100% und davon gibt er kein Prozent ab. Und er bringt diese vollendete, ungeteilte Liebe dar, und das merkt man ganz besonders dann auch, als er am Kreuz stirbt. Das ist ein Beleg dafür. Jesus macht hier keinen Abstrich, gar nichts. Und wenn man dann Matthäus 28 mal liest, da erscheint dann dieser große Unterschied. Hier bietet ihm der Teufel an, ich mache dich zum Herrscher dieser Welt, alle Menschen gehören dann dir. Und hier in Matthäus 28, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, ist es Gott, der ihn zum Herrscher der Welt macht. Sie gehen zum Berg der Himmelfahrt und da heißt es, und bei seinem Anblick warfen sie sich, also die Jünger, vor ihm nieder. Und Jesus spricht dann zu ihnen, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er hat von Gott jetzt diese Macht bekommen, die ihm vorher der Teufel scheinbar geben wollte. Adam und Eva sind diesen Verführungen des Teufels erlegen. Und sie haben dadurch das Paradies verspielt. Seitdem ist es für uns Menschen gesperrt. Aber Jesus hat diesen Versuchungen des Teufels widerstanden. Erfolgreich. Und bei ihm ist dieses grenzenlose Vertrauen, ich will das nochmal zusammenfassen, dieser bedingungslose Gehorsam und auch diese uneingeschränkte Liebe zum Vater das Kennzeichen seines erfolgreichen Weges. Und ja, weil er diesen Versuchungen widerstanden hat, ist dieser Weg zu Gott wieder frei, zurück ins Paradies. Und wir können wirklich ganz froh und dankbar sein, dass Jesus nicht nur hier in der Wüste dem Teufel widerstanden hat, sondern auch am Kreuz und an all den anderen Stellen, die es da gegeben hat. Was bleibt für uns? Das ist ja dann immer die Frage, wenn man so über einen Bibeltext nachdenkt. Natürlich, dass Jesus groß gemacht wird, aber auch, und ich möchte diese Verse nochmal lesen, es wurde auch heute Vormittag schon gelesen. Paulus formuliert das sehr schön in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi. Dies ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Christus Jesus uns vorgelebt hat. An uns ist es nun, Jesus als Nachahmer nachzufolgen, ihm zu vertrauen, voll und ganz ihm gehorsam zu sein und ihn auch mit unserem ganzen Herzen zu lieben, so wie er uns das gezeigt hat. Ich lese das mal nach der neuen Genfer, die ich finde, dass er das sehr gut übersetzt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Albert Frey hat es in schöne Worte gefasst in ein Lied. Und das würde ich auch noch vorschlagen. Was für ein Mensch. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist das, glaube ich, das Lied 318.